Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC Kompakt live mit einem ganz besonderen Special Guest, denn wir haben niemand anderen als den Energy Music Award bester deutscher Newcomer Gewinner Isaac hier am Start. Hallo Isaac, schön, dass du wieder da bist.
Tagchen, danke euch für die Einladung.
Ja klar, wir hatten schon lange vor, dich mal wieder einzuladen. Das war jetzt sozusagen der Anlass, aber wir haben ja im Februar schon mal gesprochen, noch vor deiner Vorentscheidungsteilnahme und natürlich hinterher auch immer mal wieder so Instagram-Länge und oder genau Fotoshooting mit Peter, aber genau mal ausführlicher zu erfahren, wie es dir eigentlich so im letzten halben, dreiviertel Jahr ergangen ist. Das stand schon lange mal auf unserer Liste. Schön, dass das geklappt hast. Schön, dass du da bist. Und ich habe ihn gerade schon anmoderiert. Ich bin nicht alleine hier, sondern Peter unterstützt mich. Hallo Peter, schön, dass du auch da bist.
Hallo Isaac, hallo Benny. Und hallo ihr alle da draußen, die uns zuschaut oder zuhört.
Ja, und Peter hat auch schon was Schönes zu essen in die Kamera gehalten. Deshalb wie immer auch vielen Dank an unsere Partner Katjes und Visit Malta, die unsere Streams unterstützen. Vielen Dank. Schön, dass auch jetzt schon so viele zuschauen. Und wie immer gilt natürlich, schreibt fleißig Kommentare, stellt Fragen, wenn euch was einfällt. Wir haben ja auch schon auf dem Blog Fragen gesammelt. Und genau, haben, glaube ich, genug Stoff, um hier über die Runden zu kommen. Isaac, erstmal die Frage an dich. Ich habe das jetzt gerade schon anmoderiert. Du bist gerade mit dem Energy Music Award als bester deutscher Newcomer ausgezeichnet worden, was ja auch insofern was Besonderes ist, weil es ein reines Publikumsvoting ist und dir sozusagen die Fans, die deutschen Fans, das Vertrauen ausgesprochen haben. Wie hast du das erfahren, dass du gewonnen hast und wie fühlt sich das jetzt an?
Wie habe ich das erfahren? Das ist eine gute Frage. Also ich habe es ehrlich gesagt so übers Internet erfahren irgendwie. Das wurde ja irgendwie am, welcher Tag war das? Oh, ich bin so schlecht, ich habe kein Zeitgefühl. Vor ein paar Tagen am Wochenende, Samstag oder
wir
der erste.
Auch nicht nachprüfen,
der erste war es, glaube ich. Also da habe ich es dann auf jeden Fall online irgendwie mitbekommen, genau wie alle anderen. Und am nächsten Morgen habe ich dann ein Interview mit Radio Energy. Am Telefon aus meinem Hotelzimmer aus habe ich dann mit denen gesprochen. Und das war auch unfassbar früh. Und ich war, glaube ich, auch richtig unsympathisch bei diesem Telefonat, weil ich bin gerade aufgewacht und war da. Und dann halt auch so, dann erwarten die natürlich auch eine Euphorie von dir. Das kann ich auch verstehen. Mhm. Aber ich bin halt absolut kein Morgenmensch. Ich war dann so, ja, danke. Diese John Travolta-Stimme, weißt
du? War das denn live? Also ging das direkt on air?
Ja, das war genau, das war das, was so Morgensendung-mäßig bei Radio Energy.
Ja, dabei sollte man ja eigentlich denken, dass du dich freuen jetzt mittlerweile gewohnt bist, denn du hast natürlich die deutsche Vorentscheidung gewonnen, aber hast dann ja auch einen super tollen 12. Platz gemacht und sozusagen eine längere Durststrecke für Deutschland beim ESC auch beendet ein Stück weit. Deswegen auch noch nachträglich Glückwunsch zu diesem 12. Platz. Hast du das jetzt mittlerweile, ist es angekommen, ist es realisiert, ist der ESC abgeschlossen für dich oder bist du ab und zu noch in Gedanken auch in Malmö?
Boah, also was erstmal, was du eben gesagt hast, so von wegen, was hattest du gesagt, irgendwas von wegen,
dass du das Freuen gewohnt bist, oder?
Freuen gewohnt, ganz genau. Eben. Kann ich so nicht unterschreiben, muss ich ganz ehrlich sagen, weil jeder Erfolg, der irgendwie erzielt worden ist, und das mag jetzt vielleicht in meinem Fall ein individuelles Problem sein, war nicht wirklich Zeit. Also das, ne, wirklich so sich zurücklehnen und mal so reflektieren und auch mal richtig feiern oder mal zur Besinnung kommen oder es ist bisher, also ich hatte seit dem ESC hatte ich 2 Wochen Urlaub. Aber da bist du dann auch wieder voll mit deiner Family und fokussierst dich voll auf die und also irgendwie, ich muss das noch lernen. Ich glaube, ich muss das noch lernen, mich zurückzunehmen und auch so gewisse Sachen einfach mal, aber ich habe auch das Gefühl, dass ich noch nicht in der Situation bin, mich da rausnehmen zu können und mich selber da belohnen zu können für Leistungen, die ich erbracht habe. Weil jede Leistung, jeder Erfolg, den ich bringe, das ist so, wie wenn man sich abends hinsetzt und E-Mails beantwortet. Und sagt, ja, okay, dann ich habe jetzt. Dann kommen Antworten, ganz genau. Das ist das Problem. Und das ist genau das, die Situation, in der ich mich befinde. Ja, cool, geschafft. 10 Sekunden gefreut, weiter geht's. Und das, man will die Kuh natürlich auch irgendwo melken. Und das ist ganz, 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 also mir fällt das unfassbar schwierig, da eine Balance zu finden.
Ich möchte auch eine kleine Zeitreise nehmen, bevor wir gleich noch ein bisschen über die Zeit in Malmö sprechen. Wir beide haben uns ja nicht das letzte Mal in Malmö gesehen, sondern
in Hamburg.
Genau, in Hamburg wenige Wochen davor. Wir haben das gerade schon im Vorgespräch touchiert. Wir sind ja rund um die wunderschöne Hamburger Binnenalster auch noch bei allerbestem Wetter gelaufen. Und ich wollte natürlich möglichst viele unterschiedliche Motive. Na? Und da waren wir dann ja unter anderem auch, weil das liegt ja direkt an der Binnenalster bei in Deutschlands bestem Hotel, dem 4-Jahreszeiten. Und da hast du gerade schon eine Anekdote erzählt. Da haben wir gesagt, die musst du hier on air erzählen. Und im Anschluss erzähle ich dir auch noch eine kurze vom gleichen Nachmittag.
Stark. Also das war halt, wir waren halt im 4-Jahreszeiten und ich bin eigentlich nicht so der Typ, der ein oder andere mag das vielleicht.
Du bist nicht so wie Peter, willst du sagen.
Also ich bin jetzt kein Stammgast in 4-Jahreszeiten, um es mal kurz zu brechen. Und meine Managerin war auch mit dabei und die fand das ganz lustig. Und wir saßen dann, um Fotos zu machen, an einer Hotelbar in 4-Jahreszeiten. Und die Angelina, meine Managerin, machte dann ein Foto davon und postete das und hat dann geschrieben, ein Oettinger bitte, wohl temperiert. Und das hatte ich repostet und hatte auch noch irgendeinen Schmu dazu geschrieben. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Und das hatte tatsächlich Oettinger gesehen. Und die haben das dann gab es einen Zeitungsartikel und die haben das total abgefeiert. Und mittlerweile, ich habe einen Pullover von Oettinger. Und das ist jetzt eines meiner... die haben mir dann so ein Pullover zugeschickt mit Oettinger-Emblem. Das habe ich mich super drüber gefreut. Also es ist super lustige Geschichte. Was hast du für eine Anekdote? Jetzt will ich es wissen.
Ja. Also erstmal, seit wir diese Fotos gemacht haben, werde ich häufiger in 4-Jahreszeiten tatsächlich angesprochen, dass ich ja einen Weltstar to be, weil das war ja noch vor deinem BSC-Erfolg, dort mitgebracht hatte, also speziell der Barkeeper, mit dem wir zu tun hatten, Enrico, er hat das neulich noch in einer kleineren Runde erzählt. Aber für mich der schönste
Moment... Du siehst, Peter ist wirklich öfter da, ne? Das macht mal eine Übertreibung von mir.
Ja, ich bin Hamburger, also. Ja, ja. Und das ist die gute Stube von Hamburg. Ja. Ich weiß aber nicht, ob die Oettinger ausschenken. Also, vielleicht ab morgen. Ja. Aber für mich der schönste Moment des ganzen Shootings war, und du hast mir erlaubt, das zu schreiben, insofern glaube ich auch, dass es mir erlaubt ist, das zu erzählen, war, als wir durch waren, wir hatten uns dann ich hatte ja alles vorbereitet für die Hafen City, wir wollten eigentlich in die Hafen City fahren und dann sagtet ihr, aber nee, lass uns lieber direkt rund um die Binnenalster laufen, was eine super Idee war, weil wir haben tolle Motive geschossen und wir haben ja auch Begegnungen mit Fans gehabt, du hattest tolles Feedback auch nochmal von Fans, aber für mich der schönste Moment war eigentlich nach dem Shooting, weil wir hatten uns ja auch da getroffen, weil Loreen, deine Frau, die ist ja jetzt genauso populär, gerade in der Bubble, wie du, mit deinen beiden Jungs kam. Na, und euch dazu erleben, auch wie die Jungs auf dich zumarschierten, na, oder zuliefen. Ne, und also da richtig authentisch zu sehen, das, was du ja auch immer wieder in Gesprächen und Interviews nachher erzählt hast und auch gerade schon wieder als vom Urlaub berichtet hast, wie viel Kraft dir deine Familie gibt. Ich kriege jetzt eine Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Das war für mich der schönste Moment an diesem ganzen Shooting. Ne? Also eigentlich eine zufällige Begebenheit, die mir aber halt, also die halt Nähe erzeugt hat. Deshalb habe ich das ja auch geschrieben und es gab ja auch viel positives Feedback darauf aus dem Kreise unserer Leserinnen und Leser.
Peter, eine wichtige Frage, die noch gestellt wurde. Isaac, ich glaube, Isaac ist gerade eingefroren. Isaac, bist du noch da? Naja, die nächste Frage richtet sich sowieso erstmal an dich, Peter.
Isaac, es kann sein, dass du besser rausgehst und dann nochmal reinkommst.
Das macht er nicht.
Das haben wir ja nicht das erste Mal.
Peter, die nächste Frage ist aber an dich, ob der Barkeeper auch der war, der den Naiv-Cocktail kreiert hat.
Nein. Das war der Chef, von dem ich gerade gesprochen habe, Enrico. Der Barkeeper, ich habe, glaube ich, habe ich den Naiv-Cocktail überhaupt mal auf dem Blog? Das wollte ich immer.
Ich glaube, ja, doch, irgendwo hattest du den, also jedenfalls wird hier danach gefragt. Also irgendwo musst du den
mal. Ja gut, dann muss ich das zumindest erzählt haben. Ja. Nee, das war die Nachtschicht. Ich weiß gar nicht mehr, Laurenz, glaube ich, hieß der. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Das reiche ich nach. Ich mache darüber noch mal ein Stück. Du.
Gleich nachdem du die Abfrage nach den beliebtesten ABBA-Songs gemacht hast. So, jetzt aber ist Isaac zurück.
Gott.
Ja. Isaac, ich war schon ganz verwirrt, dass du auf meine emotionale Familienstory so mit eingefrorenem Gesicht reagiert hast. Ich dachte schon, ich habe das gar nicht transportiert, wie er ist schon wieder eingefroren, oder?
Ja.
Oh nee. Ja, oh. Was hakt denn jetzt hier die ganze Zeit?
Aber wir hören dich zumindest, das hat ja auch.
Genau.
Ich würde sagen, aller guten Dringen sind drei. Geh nochmal raus und komm wieder rein. Und das ist ein. Ah, jetzt haben wir ihn.
Jetzt
haben
wir dich. Isaac, super. Wir sehen dich wieder.
Wir sehen dich, und, aber er sieht...
Er hört uns nicht, glaube ich. Nee. Ich entferne ihn mal.
Das ist eine sehr gute Idee gewesen, wenn ihr nicht, dass er noch Dinge sagt, die er gar nicht sagen aus dem
immer diese scheiß ESC-Kompakt-Streams.
Ja, wir halten fest, also es gibt nochmal, auf jeden Fall habe ich noch nicht die Mischung des Cocktails, des Naiv-Cocktails veröffentlicht, also das machen wir noch.
Ja. Peter, was kann ich dich jetzt fragen? Ich wollte Isaac jetzt eigentlich fragen, ob er uns mal auf eine ganz schnelle Tour mitnehmen kann durch die Vorbereitungszeit. Also alles, was wir zwischen Vorentscheidung und ESC verpasst haben, Proben etc. Aber das Highlight war wahrscheinlich sowieso das Fotoshooting mit dir. Es kann ja gar nicht anders sein. So, aber jetzt...
So, wir haben jetzt Quelle gechanged.
Ah, okay.
Hotspot regelt.
Herrlich. Haben sie dir das Internet abgeschaltet oder
wie? Ich weiß nicht, was hier los ist. Also das ist ja oftmals, meistens läuft es einwandfrei. Wir haben auch Glasfaser. Also ist auch, ne, also dafür, dass wir auf dem Dorf sind, ist ja alles gut. Und dann passiert einfach, es lief ja auch bis jetzt zu dem Zeitpunkt eben, lief es die ganze Zeit wunderbar flüssig. Ja. Und naja, jetzt muss mein Hotspot.
Aber don't worry, wir sind gewohnt, solche Pausen zu überbrücken. Ich kann mich daran erinnern, das war mit Frieda Gold. Die waren mal eine halbe Stunde zu spät.
Ja,
die waren noch in der NDR Talkshow. Nee, gar nicht wahr. Die waren Kölner Treff war das. Die waren im Kölner Treff. Ach so. Und der ging länger. Also die Aufzeichnung ging länger. Und da haben wir halt auch überbrückt. Wie hier einer unser Leser schreibt, im Zweifel hole ich immer Bundeswehr-Anekdoten raus.
Dabei, ehrlich gesagt, du hast noch gar nicht so viele erzählt. Du kündigst es immer an, dass du da noch was zu erzählen hättest und dann kommt nichts. Aber ich würde jetzt mal den Fokus zurück auf Isaac lenken, wenn es recht ist. Isaac, vielleicht so im Schnelldurchlauf. Uns interessiert natürlich immer ein Einblick auch hinter die Kulissen. Und was waren denn für dich so die Highlights vielleicht zwischen Vorentscheidung und ESC? Also was ist so, weiß ich nicht, zum ersten Mal die geplante Performance irgendwie auf dem Computer gesehen, zum ersten Mal irgendwo geprobt? Oder also was waren da vielleicht so die Schritte, die dir jetzt noch in Erinnerung sind mit ein bisschen Abstand zwischen eben Vorentscheidung und ESC-Finale.
Also mir fällt jetzt ein persönliches Highlight von mir ein. Das hat allerdings nichts mit dem ESC zu tun, außer dass es halt in Malmö stattgefunden hat und dass wir im Rahmen eines Ausfluges ja auch irgendwie irgendwie dokumentarisch festgehalten worden ist. Haben wir eine kleine Bootstour durch Malmö gemacht, durch die Kanäle. Mhm. Und mich hat das einfach so geflasht, dass wir da einfach lang gefahren sind. Und das war eine nicht gestagte Situation, glaube ich. Also ich habe nichts, also es war einfach so absurd, wir sind halt einfach da durch die Kanäle gefahren, fahren unter einer Brücke und bevor wir unter der Brücke herfahren, ruft von oben ein Kerl, wollt ihr Alkohol? Auf Englisch natürlich. Ja. Und wir so, ja. Und dann hat er einfach, also es war auch super gefährlich, der hat uns dann so fertig gemischte Gin Tonics in so Glasflaschen mit einem Kronkorken. Die hat er uns runtergeworfen. Und die Delegationsleitung vom NDR hat eine gefangen und ich habe eine andere gefangen. Und zwei, drei sind, glaube ich, noch ins Wasser gegangen. Und ich weiß noch, irgendwen hätte meine Flasche fast getroffen, wenn ich sie nicht gefangen hätte. Und das ist mir extrem in meinem Kopf hängen geblieben, weil ich mir so dachte, wie wahrscheinlich ist das, dass du irgendwo langfährst und einfach so, Alkohol ist ja auch recht teuer in Schweden. Und dann hat er so fertig gemixte Gin Tonics, die auch lecker waren. Ich habe es halt auch wirklich getrunken. Ich war so, naja, also hier so fährst halt schon bei schönem Wetter übers Wasser auf dem Boot. So ein Gin Tonic, wenn der vom Himmel fliegt im wahrsten Sinne. Also das ist halt so ein Moment, da musst du das Schicksal einfach mal ein bisschen auskosten.
Waren die denn selbst gemixt, fertig gemacht?
Das waren so fertig gekaufte Produkte. Also so ein gekaufter, fertiger Gin Tonic. Mhm. Wahnsinn. Super. So, also vom Gefühl der beste Gin Tonic, den ich je getrunken habe. Also,
ich weiß noch, dass ich nicht wegen fliegenden Flaschen, sondern aus anderen Gründen Angst um dich hatte bei der Bootsfahrt, weil ich hatte noch so in Erinnerung, dass du kurz vorher noch erkältet warst. Und ich meine, Malmö im Mai ist jetzt auch nicht gerade 30 Grad im Schatten. Und dann habe ich noch gedacht, oh je, der Arme, nicht, dass der sich jetzt noch irgendwas an der Stimme tut, während er da so lang schippert, aber offensichtlich hat es der Stimme keinen
Abbruch. Also ich sag mal so, alles, was nicht im Hotelzimmer stattfindet, ist gut. So, also ist halt, du warst halt wirklich, du musst dir halt einfach vorstellen, du warst halt einfach, alle, die wir da waren, haben unter absolutem Sauerstoffmangel gelitten, weil du halt im Hotel, wir hatten auch relativ weit oben, das ist ja ein unfassbar hohes Hotel gewesen. Ich glaube sogar das höchste Hotel in meinem, ich weiß es nicht, kann auch sein, dass ich mich irre. Aber auf jeden Fall, du konntest die Fenster da natürlich nicht öffnen und du hattest halt kontinuierlich die Klimaanlage am Laufen und konntest die nicht abstellen. Das Hotel war die ganze Zeit, und das war auch immer ein Aufriss, da raus und wieder reinzugehen, weil da waren auch immer so richtige Flughafenkontrollen, also richtig mit diesen Tunneln, wo du durchgehen musst, mit Sicherheitsleuten und mit Piepsen und wie im Flughafen, ne, so Taschen leeren und zeigen, was drin ist und bla. Und da hast du dir auch dreimal überlegt, ob du rausgehst. So, und noch dazu hatten wir dann in Malmö, wo wir dann bei der Location waren, wo quasi auch die Bühne ist und so, da waren wir in so einer riesigen Halle und selbst der Raucherbereich war in einer Tiefgarage. Also das war halt wirklich alles, was da war, war von wenig Sauerstoff geschmückt. Und ich denke, die Bootsfahrt, die war von allem, was da so stattgefunden hat, wahrscheinlich eines der pfleglichsten Sachen für meine Stimme.
Okay.
Aber du hast dann schon ein Thema touchiert. Du hast von den Sicherheitskontrollen gesprochen vor eurem Hotel. Die gab es ja nicht nur vor eurem Hotel, sondern an ganz vielen Stellen in Malmö. Insofern, das kam auch viel in den Fragen an dich. Der ESC in Malmö war ja in dieser Hinsicht auch schwierig. Ne? Mhm. Wie hast du das empfunden?
Das ist eine gute Frage. Weiß ich nicht, wie habe ich das empfunden? Also, ja, es waren viele Soldaten da und Scharfschützen und Polizei und bla. Und aber letztlich war ich auch immer von meinen Leuten umgeben. So, also das war immer irgendwie, ich habe mich da nicht unsicher gefühlt die ganze Zeit. Und ich habe jetzt auch kein mulmiges Gefühl davon bekommen, weil ich auch gegenüber der Exekutiven hatte ich noch nie, beziehungsweise früher schon, aber mittlerweile gar nicht mehr so dieses, diese Demut. Also schon Respekt, aber keine Demut. Und dadurch war das halt einfach so, ja, da ist halt einfach ein Mensch und der hat hier halt einfach seinen Job, ja, der hat eine Waffe, aber der hat halt eine Waffe. So, also der wird es safe nicht gegen mich benutzen, ganz egal, was ich hier mache. Und Ich hatte es auch schon mal, also ich war mal in Texas am Flughafen, da ging es mir ein bisschen anders. Da hat man ein bisschen anderes Gefühl gegenüber so der Exekutiven, da ist man so ein bisschen so, die sehen aber auch immer so grimmig aus dann. Da bist du so ein bisschen.
Sind sie ja auch.
Ja, genau.
Und dann heißen sie noch Homeland Security.
Ja, ganz genau, ja, ja.
Totale Verniedlichung.
Ja, richtig. Aber so grundsätzlich in Europa, würde ich sagen. Ich kann das schon über Deutschland hinaus, grundsätzlich in den meisten Bereichen Europas sind die Exekutiven auch immer diejenigen, die ich als erstes anspreche, wenn ich nicht weiß, wo ich hin muss, beispielsweise. So, das, da habe ich, ich finde schon, die machen einen sehr guten Job, und den Eindruck hatte ich in Malmö eben auch von den Bediensteten dort. Von daher war das für mich vollkommen fein. Die Kontrollen, ja, die haben genervt, aber das sind nun mal Sicherheitsbestimmungen, und ich kann nun mal auch verstehen, das ist eines der größten Events der Welt, dass man da nicht einfach so mir nichts, dir nichts, rein raus spazieren kann. So, das ist ja auch irgendwo eine Selbstverständlichkeit. So, irgendwer muss ja, auch wenn man niemals für absolute Sicherheit quasi, dass man die niemals gewährleisten kann, muss man ja trotzdem irgendwie versuchen, das Gefühl zu vermitteln.
Also ein Markenkern des ESC ist ja auch, dass wirklich ganz Europa musikalisch grenzüberschreitend zusammenkommt. Ja. Glaubst du, dass die Security-Maßnahmen, aber auch die politischen Konflikte, die ja bis in die Bubble hineingeschwappt sind, dass die diese Begegnung der Künstler untereinander schwieriger gemacht haben oder verändert haben?
Ja, denke ich schon. Also nicht grundsätzlich, nicht bei jedem, aber also es gab echt einige Leute, die komplett versucht haben, oder nicht, vielleicht nicht unbedingt nur versucht haben, sondern einfach komplett unpolitisch in diese Nummer reingegangen sind. Und da einfach keinerlei Anspruch hatten oder keinerlei Ideologie oder ähnliches, was sie versucht haben, dort irgendwie zu platzieren. Aber dann gab es eben verschiedene Extreme, die natürlich auch sehr aneinander geraten sind, was ich aber auch nie direkt mitbekommen habe. So, das war, also ich weiß, dass es da irgendwie ein paar Auseinandersetzungen gab. Ich meine, jeder hat auch die Geschichte von Joost mitbekommen, aber auch in dem Fall weiß ich nicht mehr als ihr. Ich bin nicht bei der Situation dabei gewesen. Wir haben das letztlich auch alles nur aus den Medien gezogen, was wir da mitbekommen haben. Wir haben auch keinen Live-Ticker von der EBU gehabt. Wir hatten keine Sonderstatusbehandlung. Die gesamte deutsche Delegation war auch so, ja, wir wissen nicht. Und die meisten Informationen sind eben genau durch öffentliche Medien geflossen.
Hast du das an dich rankommen lassen, dass es diese Fraktionsbildung gab? Oder konntest du dich davon emanzipieren gedanklich?
Na, ich habe mir darüber keine großartigen Gedanken gemacht. Das Einzige, was ich wirklich vermisst habe, was ich eigentlich so gewohnt bin, ich meine, ich bin ja nun schon bei so manchen Events gewesen, in unterschiedlichen Größen, wo mehrere Musiker zusammenkommen. Und witzigerweise hatte ich beim ESC am wenigsten das Gefühl, dass wir United by Music sind. Also das war halt so wirklich gar nicht der Fall. Ich kann mich noch erinnern, einmal hatte ich versucht, eine Jam-Session anzuleiern. So, weil einfach Bock gehabt. Ich hatte irgendwie ein paar Gitarren dabei. Wir waren da irgendwie Backstage, und dann wir hatten ja so eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe, und dann habe ich in die Gruppe einfach ein Foto von einer Ecke, von einer Halle gemacht, habe gesagt, hier der Ort in 10 Minuten, ich bin da, kommt vorbei, bringt eure Instrumente mit, lasst uns zusammen Musik machen. Und ja, ich habe versucht, das so abseits wie möglich von allen Kabinen zu machen. Und wir haben dann irgendwie 10 Minuten Jam-Session gemacht und hatten so einen Spaß. Es war so toll. Das war richtig, oh, die von Armenien waren da mit ihren Blasinstrumenten, und wir haben so eine geile Session gemacht. Und dann kam Dons noch vorbei und der hat auch noch mitgesungen. Und das wird immer größer, immer größer. Wir waren am Anfang so 4, 5 Leute, und dann waren wir auf einmal so 15, 20 Leute. Und dann kamen aber die Beschwerden von der EBU. Und dann war es so, ja, die versuchen eine Live-Schalte zu machen, die können sich nicht warm singen, und hier ist das und bla, und ja, kann ich alles verstehen, aber was denkt ihr euch denn? Ihr habt hier 100 Musiker auf einen Haufen geworfen und keinen Platz, wo wir uns zusammentun können und sprichwörtlich oder wortwörtlich United by Music sein können. So, und das war halt so ein Punkt, der mich dann, ihr wisst ja, ich komme aus der Straßenmusik, und ich bin halt einfach so dieses, ey geil, wir haben so viele geile Musiker, lass mal einfach treffen und Spaß haben, so. Und das war so ein Punkt, der mich extrem, gerade auch, da kommt ja alles zusammen, du hast wenig Sonnenlicht, du hast wenig Sauerstoff, und du bist halt irgendwie die ganze Zeit in dieser betrübten Luft, so, und dann kommt da dieser Relief von, oh, eine richtig geile Jam-Session, oh, so tolle Musiker und Musikerinnen. Und ja, das fand ich super schade. Das war eines der Momente, die mich persönlich mit am meisten getroffen haben, wo ich gedacht habe, oh, also weil es so eine Chance ist, die wir alle vermisst haben. Und die, weil, ich weiß nicht, vielleicht können Leute, die keine Musik machen, das nicht so nachvollziehen, aber man lernt Musiker auf einer ganz anderen Ebene kennen, wenn du mit ihnen zusammen Musik machst. Weil das ist eben genau die Sprache, die wir gemeinsam sprechen können. Und das ist das, was eben die ganzen Borders irgendwie bricht. Und die Möglichkeit hatten wir nicht. Und ich bin jetzt vielleicht ein bisschen zu romantisch, wenn ich sage, dass das die Gesamtsituation hätte für mich persönlich sehr erleichtern können, sehr, sehr auflockern können, sehr bereichern können.
Ja, ich hatte auch während der Malmö-Zeit aus der Entfernung natürlich, deswegen würde mich jetzt interessieren, ob der Eindruck stimmt, wie ich ihn hatte. Und du hast es vorhin ein bisschen gesagt, du warst halt so mit deiner Delegation dann und hast versucht auch, ja, manches nicht an dich rankommen zu lassen. Und da hatte ich schon das Gefühl, dass das, ja, dass du das wirklich versucht hast. Also so, du bist so in diesem neutralen Bereich geblieben, sag ich jetzt mal. Und natürlich, keine Ahnung, dann werden dir politische Fragen gestellt oder Fragen zur Situation und dann antwortet man natürlich auch. Aber wo man bei manchen Ex dann ja doch das Gefühl hatte, es gibt da wirklich eine Lagerbildung sozusagen, dass du da versucht hast, dich einfach ein Stück weit rauszuhalten und auch gar nicht das so nah an dich ranzulassen. Und jetzt, also das wusste ich zum Beispiel ja gar nicht, dann vielleicht sogar ein bisschen ausgleichend zu wirken letztendlich. Es hat sich jetzt eher ein bisschen ja negativer angehört, was du gesagt hast. Hast du denn trotzdem so insgesamt eine gute Erinnerung an Malmö?
Ich habe viele, viele sehr gute Erinnerungen an Malmö. Ich habe viele schöne Erinnerungen. Aber ich habe auch sehr, sehr viele negative Erinnerungen. Und also ESC, ihr müsst euch das einfach so vorstellen, es ist einfach alles intensiv. Also wirklich, egal in welche Richtung, es ist einfach alles intensiv und viel und allgegenwärtig. Und das ist einfach über einen enorm langen Zeitraum von 2 Wochen. Und du hast halt einfach diesen politischen Stress, diesen Diskurs um alles, was irgendwie von außen versucht hat, in diese kleine ESC-Welt hineinzuprasseln und dran zu rütteln. Und jeder will natürlich auch sein Clickbaiting-Moment haben. Und jeder will irgendwie, also das ist so, alle zerren irgendwie an dir und oh, gib mir irgendeine Story, die, keine Ahnung, demjenigen, was auch immer bringt, ist auch völlig egal. Und du bist halt einfach, ich war die ganze Zeit nur da und war so, gebt mir doch alle nicht auf den Sack und lasst uns doch einfach Musik machen hier. Ich will doch nur Musik und ich will auch nichts anderes. Und dann die Fans, die auf der einen Seite super liebevoll und super toll und das war auch so, so tolle Momente und so viel Kontakt zu denen gehabt, die waren ja überall und aber auf der anderen Seite waren die überall. Und das ist dann auch wieder, ne? Also es ist irgendwie, ja, wie so vieles im Leben, es waren viele Sachen, die einfach unfassbar toll waren, auch unfassbar anstrengend, auch wenn sie so toll waren. Und das war einfach, und das alles halt einfach zusammen. Und noch dazu die körperliche Belastung, die Belastung meiner Stimme, dass ich diesen Song 2 Millionen Mal singen musste. Und auch immer wieder auf Vollgas und nicht hier mit einsparen. Und auch fast jede Probe war irgendwie vor 11.000 Leuten im Publikum. Und das, als würde das nicht schon reichen. Und das ist halt wirklich, ist jetzt auch schon eine Zeit lang vorbei. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin super froh, dass ich das gemacht habe. Ich bin super froh. Und wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte und das die Knowledge von jetzt hätte, so das Wissen, wie das alles ablaufen wird und so weiter und so fort, und ich könnte die Zeit zurückdrehen, wüsste ich würde mich definitiv wieder für ein ESC entscheiden. Ich würde mich wieder entscheiden, den ganzen Spaß mitzumachen. Aber dennoch bin ich da rausgegangen und bis heute muss ich feststellen, ich hatte noch kein Craving vor Malmö. Okay. Ich bin da rausgegangen und ich war so froh, dass es vorbei war. Ich war so froh. Das war wirklich so, oh, es ist so ein Stein vom Herzen gefallen. Und das war einfach so ein, ja, achieved. So abgehakt und weitermachen. Und weiß ich nicht, das ist so wie, ich weiß nicht mal, womit ich das vergleichen soll. Das ist einfach etwas, ich denke, wie so ein Marathon, den man läuft. Vom, am, einem Ende, ich bin noch nie einen Marathon gelaufen, dafür bin ich viel zu fett, aber wenn man jetzt 2 Millionen Kilometer gelaufen ist und einem jeder Muskel zerrt und alles brennt und ist komplett im Arsch und man überschreitet diese Ziellinie und denkt sich, oh Gott sei Dank ist es vorbei, aber wie froh man dennoch ist, dass man das komplett durchgezogen hat. Und genau dieses Feeling hatte ich und habe ich bis heute noch.
Na, du bist ja für all diese für diese Power ja auch mit einem exzellenten Platz belohnt worden. Aber bevor wir dazu kommen, deine ehrlichen Worte legen mir 2 Leserfragen quasi auf die Lippen. Die eine ist, ich sage das mal, wie es wörtlich bei uns auf der Seite stand, kannst du dir vorstellen, den Zirkus irgendwann nochmal mitzumachen? Und die andere Frage, du hast ja sehr stark über die Atmo mit und auch über die Jam-Session mit den anderen Acts berichtet. Gibt es denn Acts, mit denen du dich besonders gut verstanden hast, mit denen du spezifisch connected hast? No? Also diese beiden Leserfragen würde ich dir gerne direkt, weil sie dazu passen, zu dem, was du gesagt hast, als nächstes stellen.
Es gab viele Leute, mit denen ich sehr gut connected habe, auch wenn ich vielleicht nicht unbedingt viel Zeit mit denen verbracht habe, aber ich muss auf sie, also mich hat besonders angesprochen die Persönlichkeiten, wo ich das Gefühl hatte, dass sie mir viel Authentizität entgegenbringen und nicht in diesem, wie ich, also die, das ist ja oftmals auch so, wer bin ich und was will ich sagen und was kommt wirklich aus mir, wo ich denke, dass ich es sagen möchte. Und was ist etwas, was ich denke, was ich sagen muss, weil es irgendwie der ESC-Kosmos gut finden könnte, wenn ich das täte? Und das war ein sehr großer Kampf, eigentlich jeden Tag. Und auch schon vor Malmö. Es war eigentlich schon während dem deutschen Finale, warst du immer wieder diesem Kampf ausgestellt. Und du musst halt täglich entscheiden, wer bin ich und was will ich hier eigentlich und was sagt mir, es klingt so corny, aber was sagt mir mein Herz, so wer bin ich und was möchte ich hier, was möchte ich auf die Fragen antworten, die mir hier gestellt werden. Und da hatte ich insbesondere 2 Charaktere, die ich sehr authentisch auf dem Weg fand, als ich mich mit denen privat unterhalten habe, und das war zum einen Dons. Und das war zum anderen Jost Klein. So, mit denen auch, ich hatte auch insbesondere mit den beiden zusammen eine Konversation in Malmö. Ich habe den Jost leider nur extrem selten. Ich glaube, ich bin ihm insgesamt 2-mal über den Weg gelaufen, weil das halt auch einfach so ein Uhrenwerk ist. Weil das einfach so. Aber das waren tatsächlich die beiden Leute, in denen ich mich am ehesten auch selbst gesehen habe. Von den Aussagen, die sie getroffen haben und der Gefühlsstatus, in dem die sich befunden haben. Null politisch, also wir haben uns null über Politik unterhalten, sondern einfach von dem, wo wir sind und was wir da machen und wie wir uns damit fühlen. So, das zu der einen Frage. Die andere Frage, die war, ob ich nochmal den ganzen Zirkus mitmachen würde. Das wurde ich schon oft gefragt.
Aber du weißt die Antwort trotzdem noch nicht, auch wenn du schon.
Doch, ich bin mittlerweile weiß ich sehr genau die Antwort. Okay. Und zwar. Ja, ich würde es nochmal mitmachen, wenn die weltliche Situation sich etwas, wenn die deutlich entspannter sein würde. Ich vermute aber, dass das nicht so schnell passieren wird.
Wie man nach heute wieder sagen kann, ja.
Ja, also, ne, das ist so, also unter diesen politischen Spannungen habe ich, gar keinen Bock, wirklich gar keinen Bock, das nochmal mitzumachen. Also wenn das wirklich alles ein bisschen, wenn sich die Gesamtsituation der Gesellschaft irgendwie politisch, international, wenn sich alle mal ein bisschen mehr einkriegen würden und ein bisschen mehr ihre Basis chillen würden, dann könnte ich mir das durchaus vorstellen. Aber es wird ja irgendwie auch nur, ich glaube, das wird nächstes Jahr noch schlimmer. ich glaube, das wird nächstes Jahr noch schlimmer. Und tut mir leid. Also ich wünsche jedem in jedem Land, der dort im nächsten Jahr mitmacht, so viel Kraft, so viel Energie und so viel Geduld und so viel Weisheit und keine Ahnung, alles Glück der Welt, dass sie das überstehen.
Ich glaube, da können wir uns nur anschließen und hoffentlich ist es, also Malmö war ja wirklich auch für uns als Außenstehende oder Halbinvolvierte, wie auch immer, ja, was Besonderes und zwar jetzt nicht unbedingt im Positiven, wenn man es mit anderen Wettbewerben vergleicht und deswegen bin ich erstmal verhalten optimistisch, dass es vielleicht, auch wenn alles drumherum nicht viel besser wird, aber doch vielleicht ein negativer Ausreißer bleibt. Bis jetzt ist es nur eine Hoffnung, aber schauen wir mal. Ich würde gern überleiten, dass wir so ein bisschen in die positiveren Themen kommen, weil ich habe es gerade schon gesagt, der Tag heute war ja auch schon wieder irgendwie schwierig und wird vielleicht noch viel schwieriger. Mal gucken, aber
Benni, anders als Tom Schilling sagt, das Glas ist immer halb voll.
Ja, genau. Eine Frage.
Da habe ich übrigens eine andere Einstellung zu. Ich finde den Vergleich finde ich furchtbar, weil eigentlich gibt es meiner Meinung nach da eine richtige Antwort drauf. Und zwar ist das Glas halb leer, wenn es voll war und du es zur Hälfte leer getrunken hast. Ja. Und das Glas ist halb voll, wenn es leer war und du es bis zur Hälfte gefüllt hast. Also es ist immer eine Frage des Wahrzustands. Aber das ist nur am Rande.
Peter, ich gebe dir mal keine Gelegenheit zu antworten, sonst sitzen wir wahrscheinlich morgen noch hier. Isaac, unser Co-Blogger Max hat im Pressezentrum ein Video von dir aufgenommen, wie du The Code coverst. Da hast du ja auch ein bisschen gejammt oder wurdest spontan angehauen, bitte mal The Code vorzutragen. Ja. Dieser Clip hat aktuell bei uns auf YouTube so knapp 47.000 Aufrufe und wir warten alle schon ganz gespannt, wann eigentlich die Vollversion mal kommt von deinem The Code Cover. Das wollte ich dir mal so mitgeben. Da könntest du mal noch drüber nachdenken, so als B-Seite der nächsten Single oder so vielleicht.
Ich habe ja Zeit. Also ich.
Nachher noch, würde ich sagen, oder?
Mach mich gleich ran.
Okay, also ist nichts geplant, aber du denkst ernsthaft drüber nach, nehme ich jetzt mal als Aussage. So, du bist Zwölfter geworden. Wir haben es schon, glaube ich, 2-3 Mal gerade angerissen. War das, oder nee, erstmal umgekehrt gefragt. Was glaubst du, was hat gezündet? Also hast du das Gefühl, hattest du schon nach dem Vorentscheid das Gefühl, das kann gut laufen? Hast du irgendwie das Gefühl gehabt, oh, die Bühnenshow ist jetzt echt rund geworden, das gefällt mir? Also hast du irgendwie so eine Erklärung, woher der 12. Platz kommt? Man sieht ja auch deutlich, bei den Jurys besser angekommen als beim Publikum. Warum war das so? Was denkst du, woran lag der 12. Platz?
Ganz ehrlich, keine Ahnung. Okay. Ich habe halt einfach, also weiß ich nicht, was. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich habe halt einfach, ich kann dir nur sagen, was ich gemacht habe. Ich kann dir nicht sagen, ich kann dir alles nur aus meiner Perspektive sagen und was ich versucht habe zu übermitteln und wofür ich versucht habe einzustehen. Ich kann dir nicht sagen, warum andere Leute denken, was sie denken. Keine Ahnung.
Und dann sag gerne mal, was du versucht hast zu vermitteln und rüberzubringen.
Genau das, was ich eben im Prinzip schon gesagt habe, ich selbst zu sein. Nicht zu versuchen, irgendwem zu gefallen. Nicht versuchen, der ESC-Bubble zu gefallen. Nicht versuchen, Sachen zu sagen, weil es leichter Mut ist, das zu sagen. Sondern wirklich zu versuchen, das zu sagen, was ich auch so sagen würde, wenn du mich außerhalb von, was mein bester Freund mich fragen, wenn der mich fragen würde, was ich dem sage. So, das, genau diese Art von einfach eine Echtheit, eine absolute Authentizität. Das war mir schon vor dem ESC unfassbar wichtig, das war mir während dem ESC wichtig und das wird mir auch immer wichtig sein.
Und konntest du bestimmte Erwartungshaltungen dann gut ausblenden, weil, also ich sag mal, wenn man für Deutschland antritt, dann startet man ja schon damit, dass irgendwie überall steht, keine Ahnung, Deutschland die letzten drei Male auf dem letzten Platz oder vorletzten gelandet und dann gibt es die Wettquoten und wenn man da jetzt nicht sofort ganz oben steht oder auch in irgendwelchen Umfragen, hast du das geschafft auszublenden? Hast du es überhaupt versucht? Hast du es einfach genommen, wie es kam? Wie bist du damit umgegangen?
Ich habe mir nie große Sorgen gemacht, weil ich bin auch mit einem absoluten Privileg da reingegangen, weil so angsteinflößend das auch klingt und so viel Mut in Anführungszeichen, wie es erfordert, irgendwie mit so einer Startposition anzufangen als deutscher Künstler, habe ich das viel eher als mein Gott, wie schön. Also es gibt zwei Optionen. Entweder ich mache letzten oder vorletzten Platz und alle sind dann so, ist Deutschland, politisch, bla. Es wäre mir niemand böse gewesen. Oder ich mache irgendeinen anderen Platz. Völlig egal, welcher andere Platz. Und ich werde als Held gefeiert. So, also egal, wie es am Ende ausgeht, war es für mich so, bin ich fein mit. Kann, also in letzter Konsequenz bin ich eben da, um meine Musik einem absurd großen Publikum vorzustellen. So. Und das ist das Ziel von jedem, der da mitmacht. Auch wenn, ja, klar, und ne, dann gibt es natürlich die Leute, die sagen, es ist mir extrem wichtig, hier mitzumachen, weil ich will ein Zeichen setzen für internationalen Zusammenhalt. Das mag zum Teil auch stimmen, aber das ist niemals die Hauptintention, sondern es ist zum großen Teil ein egoistischer Sinn. Und das ist auch völlig in Ordnung, in dem Punkt egoistisch zu sein, denke ich, weil wem willst du da einen Vorwurf machen? Die Option ist, ich gehe da hin und habe danach ein viel besseres Leben. Wem willst du das verübeln, dass er da irgendwie an sich und an seine Familie und an sein Umfeld und das hat ja auch so viel Kraft, was letztlich daraus geschöpft werden kann. Und das war mein Ziel, das war meine Ambition und das einfach meine Challenge an mich selbst, dann zu sagen, ich will mir hier einfach nur den Arsch aufreißen und dann das Beste daraus ziehen, was irgendwie möglich ist. Und genau das habe ich gemacht. Und klar, ich hätte mir auch einen höheren Platz lieber gewünscht. So, ich wäre auch gerne Top 10 gewesen. Hätte ich mich auch gesehen, bin ich ganz ehrlich. Aber war nicht. Und ist halt 12. Und ich, ne, so, ich war halt so, ich habe halt so gesagt, meine Einschätzung war halt so, so mit samt allen Faktoren, so zwei Wochen vorm ESC, das habe ich in keinem Interview gesagt, weil ich gesagt habe, ich habe keinen Bock da jetzt noch irgendwelche, weil das war halt auch immer so, wenn du dann eine realistische Einschätzung gegeben hast und gesagt hast, boah, du ganz ehrlich, ich glaube, ich komme in eine Top 10, ich glaube, ich werde irgendwie so 8., 9. Platz, dann hätte es wieder so einen Shitstorm gegeben von Leuten, die wieder ihr Maul zerreißen müssen. Der hat ja nicht mal hier irgendwie, der versucht ja nicht mal zu gewinnen. Und weißt du so, das ist halt irgendwie, du musst halt so aufpassen in allem, was du sagst. Aber ich habe halt auch zu meinem Team gesagt, du ganz ehrlich, ich glaube, wir haben uns halt auch so über so Einschätzungen unterhalten, was wir so glauben. Und da habe ich auch gesagt, ey, du ganz ehrlich, ich glaube, es wird Top 10 oder ganz knapp hinter Top 10. Irgendwie so 11 oder 12. Das waren halt wirklich meine Worte. Und das ist halt der Mindestpunkt meiner persönlichen Selbsteinschätzung habe ich erreicht. Und das ist völlig in Ordnung. So, klar, es hätte besser sein können, aber was soll ich mich beschweren? Ich bin das ganze Jahr nur unterwegs und bin hier schon kurz vor Burnout, weil ich, also, ich will gar nicht wissen, wie es Nemo geht. Also, ja. Weißt du, also ich bin komplett fein damit, wie das abgelaufen ist. So,
also dazu eine ganz kurze Antwort. Das Nemo-Cover musst du noch aufnehmen. Das wird ganz viel gesagt. Und dann habe ich auch noch einen Tipp. Wir drei sind ja schon mal zusammengekommen vor dem deutschen Finale. Und da hast du sehr lang und sehr ausführlich über das Zustandekommen von Always on the Run gesprochen. Und das ist mir jetzt in den Sinn gekommen, also das sprengt jetzt den Rahmen, aber da hast du sehr schön, das kann ja auch jeder noch nachhören und nachschauen, da hast du die Entstehungsgeschichte des Songs und auch wie viel dir der Song bedeutet, was ja jetzt auch wieder
Text, rüberteilt. Genau, inhaltlich, ja.
Also das kann ich nur empfehlen. Ich mag aber die Zeitreise mit einer Frage noch abschließen, und zwar Benny hat schon Max angesprochen und Rick, auch ein Co-Blogger, hat dir dann ja Fragen gestellt direkt nach dem Finale. Da gab es ja so ein Press-Meeting. Und da hat man dir die Erleichterung angesehen. Natürlich war die Erwartungshaltung großartig. Man hat gemerkt, jetzt ist das erste Mal, wo ich auch loslassen darf.
Ja.
Und das war mega sympathisch. Und was war denn das für ein Gefühl? Beschreib das mal. Als du dann sagtest, Mensch, 12. Platz, die ersten Resonanzen, das ist dann ja in Social Media in Lichtgeschwindigkeit, waren ja schon extrem positiv. Und du hast es halt allen gezeigt. So war so ein bisschen für mich das Gefühl. Also wie war das bei dir in dem Moment? Du konntest ja wahrscheinlich noch gar nicht fassen, oder?
Vielleicht ist es nicht tugendhaft, aber es war schon eine Menge Genugtuung. Es war ein sehr, sehr großer Teil war, es war richtig ein so befriedigendes Gefühl von, ich hab's euch gesagt, ihr. Also es war wirklich, es war so, es war einfach, es zum Schämen war das wirklich absolut befriedigend für mich. Also wirklich, das war einfach so ein, es war sehr überwältigend. Es war sehr überwältigend. Es war absolute Genugtuung. So. Aber auch, wie du sagst, auch absolute Erleichterung. Das ist zugleich, also das ist halt auch dieses, das war halt auch immediately, war wirklich alles weg. Und das war halt wirklich, das war einfach, gerade wenn du 2 Wochen lang diesen Extremismus von allem hast und diese Kompletteindrücke, die von allen Seiten irgendwie auf dich eindrischen. Und eigentlich alle, auch die ganzen Orts gegen dich sind und du einfach was komplett anderes ablieferst als da irgendwie am Ende. Und dann ist halt wirklich auch einfach so, jetzt ist alles vorbei, hier ist der Schlussstrich. Und das war einfach bam.
Wie kam es zu der Alexander-Markus-Empfehlung fürs nächste Jahr?
Ich bin tatsächlich schon sehr lange Alexander-Markus-Fan. Ich bin mit dem groß geworden, ich habe seine ersten YouTube-Videos gesehen und schon damals irgendwie, damals war es noch ein ganz anderer, eine ganz andere Sichtweise, die ich auf den hatte. Früher war das tatsächlich so ein, was für ein Idiot mäßig. So, ne? So ein, wie alt werde ich damals gewesen sein? So 12, 13 Jahre alt. Ja,
auch ein großer Spaß, ne? Selbst
ja, ja, aber so mittlerweile, so wo ich auch immer älter werde und auch so immer mehr versuche, so das Kind aus mir rauszuholen, mich oft hinsetze und irgendwie wirklich Quatschmusik mache und einfach so Kreativität freien Lauf lasse und dann das immer mit Alexander Markus irgendwie im Vergleich beobachte, du kannst über den sagen, was du willst, aber das ist so kreativ, was der macht. Das ist so der Wahnsinn und auch wirklich, ich habe ihn leider noch nie live gesehen und ich will das auf jeden Fall noch erleben, aber ich weiß auf jeden Fall auch schon von Leuten, die auf dem Alexander-Markus-Konzert aus Versehen gelandet sind und am Ende sagen mussten, das ist das geilste Konzert, auf dem ich jemals gewesen bin. Und das ist, also der hat halt einfach eine Energie, der Typ, und der ist so in dieser Rolle und du kaufst dem das, obwohl das so ein Quatsch ist, weil schreibt einen ganzen Song darüber, wie man fucking Hawaii-Toast herstellt, und aber auch mit catchy Melodien und auch so, das begeistert mich immer wieder, so auf eine total ehrliche und kindliche Art und Weise begeistert mich dieser Typ. Und ich glaube, das kann der über die Grenzen hinaus, das kann der transportieren, weil bei mir schafft das.
Hast du ihm das auch schon mal gesagt, dass er sich bewerben soll?
Nee.
Also er hat es natürlich bestimmt auf YouTube gesehen, nehme ich jetzt mal.
Ja, wahrscheinlich hat er es schon mal mitbekommen, ja. Ich habe ihn auch seitdem auch schon mal gesehen. Wir waren auf dem gleichen Festival und haben in dem gleichen Hotel zur gleichen Zeit gefrühstückt, aber wir haben nicht miteinander.
Ihr habt nicht über den ESC geredet.
Nee, wir haben generell, glaube ich, gar nicht miteinander geredet. Also das war dann mehr so ein, das ist ja oft dann mal so, wenn du so Leute, ich will dann auch nicht so, ich versuche mich immer in Leute hineinzuversetzen und ich würde halt niemals einfach so auf eine Prominenz zugehen und den irgendwie, was weiß ich, ich würde schon gar nicht nach einem Foto fragen oder nach einem Autogramm, zumal ich auch gar nicht der Typ bin, der überhaupt irgendwelche Sachen sammelt. Aber einfach so dieses, jemanden zu versuchen, als Mensch zu registrieren und nicht als Alien, weil er irgendwie irgendeinen Status in der Medienbranche oder wo auch immer hat, bin ich da immer sehr, ich versuche mich nicht aufzudrängen, sondern wenn sich die Gelegenheit ergibt und man irgendwie gerade in der gleichen Runde steht und sich miteinander unterhält, dann vielleicht auch mal nachzufragen und das Gespräch zu suchen, aber nicht einfach so aggressiv, wie es ja den Leuten tagtäglich immer wieder widerfährt, zu versuchen, irgendwie jeglichen Strohhalm zu greifen. Und Isaac, du bist auch Prominenz. Ja.
Okay, Isaac, das unterscheidet uns.
Du auch gehörst jetzt dazu.
Auch im Frühstücksraum ist kein Promi vor mir sicher. Also das unterscheidet uns definitiv. Benny kann davon ein Lied singen.
Ja, ne? Genau. Ich weiß nur, anders, aber ich habe auch schon von Peter gelernt ein bisschen.
Ja. Ich war einmal auf einer Party und da kam dann Johannes Oerding hin. In Hamburg war das natürlich und kaum kam der in den Raum. Ich meine, der hat natürlich auch eine Aura, aber die meisten Prominenten, die man eben wo trifft, dann registriert man immer eine Aura. Oder vielleicht vielleicht haben die keine großartig andere Aura als andere Menschen, aber das ist halt einfach so diese, die haben irgendwie so eine Mächtigkeit. So, das registriert man ganz häufig, ich zumindest. Und der kam halt auch in diesen Raum, der ist halt der Raum. Der kommt in den Raum und der ist super klein, aber dem gehört der ganze Raum, so mäßig. Und dann ist er halt in diesen Raum reingegangen und es ist wirklich. Und das war jetzt keine öffentliche, wir waren jetzt nicht einfach in irgendeiner Kneipe und da kamen dann sämtliche, sondern das war viel Musikindustrie, die da stattgefunden hat und einfach alle haben an seinem Arsch geklebt. Also es war wirklich so, natürlich, die meinen es nicht böse und die finden den ganz toll und die gehen da alle hin und natürlich, ich kann es voll verstehen, aber versetzt euch doch mal in seine Lage. So, der kommt da hin, in seiner Stadt in Hamburg und der hat da 3-4 Leute, vielleicht auch 10 Leute, die er gerne mag, mit denen er gerne Zeit verbringt. Und der kommt dahin und jeder will ein Stück vom Kuchen. Also jetzt nicht im Sinne von, die wollen dem irgendwie, keine Ahnung, ne? Die sind ja alle auch irgendwie liebevoll und wollen halt einfach ihre Situation. Und ich weiß nicht, ich denke mir dann so ein bisschen, vielleicht bin ich da auch ein Extremfall so, aber ich versuche die Leute da irgendwie, das ist so mein Respekt, den ich versuche den Leuten entgegenzubringen, dass ich da nicht gleich hingehe und sage, ich bin ein großer Fan, mäßig. So, weißt
du. Ja, du hast ja jetzt, nachdem die Proben beim ESC immer geschlossen sind und es auch diese Meet and Greets etc. in der Form nicht mehr gibt, da hast du früher wirklich was verpasst, weil diese Pressekonferenzen, die es dann nach jeder Probe gab, waren im Prinzip genau so. Also Journalisten, / Fans, / als Journalisten getarnte Fans haben sozusagen ihre Huldigungen überbracht.
Wir haben eigene Kuchen gebacken für die ja. Kinder. T-Shirts entworfen, das volle Programm.
Genau, Geschenke mitgebracht. Also da gibt es schon auch alles, ja. Aber ja, ich kann total verstehen, was du meinst. Ich würde aber jetzt gerne mal einen Schritt weg vom ESC oder genau wie es auch da war, so im Rampenlicht zu stehen, und würde gerne mal über die Sachen sprechen, die du seitdem gemacht hast oder vielleicht gerade machst. Denn zum Beispiel hast du ja schon, ich glaube, 3 Singles veröffentlicht seit dem ESC. Jetzt gerade eine neue, die sogar eine Kollaboration ist, mit Unknown Brain. Spannender Name, als ich vorhin mal versucht habe zu recherchieren, da gibt es ja auch irgendwie nur Maskenfotos und man kriegt gar nicht raus, wer oder was ist das eigentlich. Hier kam schon gerade in den Kommentaren die Frage, wie kam es denn dazu, zu dieser Zusammenarbeit? Und ich finde auch, die Single hört sich ein bisschen anders an als die Musik, die du sonst so machst. Wie kam das auch?
Das ist ja auch so ein bisschen der Sinn einer Kollaboration.
Danke für die Belehrung, Isaac.
der Song, der ist schon vor 1 oder 2 Jahren entstanden. Der ist schon, der hat schon ein paar Donnerstage hinter sich. Wobei die zweite Strophe, wir hatten vorher eine andere Strophe und ich fand die ganz furchtbar, die war irgendwie sehr, sehr lieblos. Und die zweite Strophe, die haben wir tatsächlich erst dieses Jahr im Sommer irgendwann geschrieben. Und da haben wir uns einen ganzen Tag für Zeit genommen und hatten einfach einen ganz tollen Tag. Ich habe die kennengelernt, weil ich irgendwann mal von meinem Verlag eine Anfrage bekommen habe, dass die in Berlin sind und ob ich mit denen zusammen schreiben möchte. Und da habe ich mir einfach deren Stücke angehört und war einfach absolut fasziniert von dieser, in einer Welt, wo alles immer so schnell abgefertigt und hingeklatscht wird, und hatten die wirklich elektronische Produktionen, größtenteils elektronische Produktionen, die halt aber dennoch ein wahnsinniges Spektrum an Detailverliebtheit hatten. Also das war wirklich, du hast dir das einfach angehört und das war nicht hier so dieses klassische, ja, wir machen hier Popmusik, komm, Trumpf ist stumpf mäßig, so, was ja oft der Fall ist, sondern die waren wirklich einfach sowas von im Detail und da waren so, nicht nur Sounddesign, sondern alles muss anders klingen und das muss irgendwie, keine Ahnung, so viel Verspieltheit auch in der gesamten Geschichte. Und einfach nur dieses, ja, wir sind einfach ein paar Nerds und wir setzen uns hier hin und wir haben einfach Spaß an der Musik. So. Und wir haben tatsächlich das erste Mal getroffen, habe ich die vor 2 oder 3 Jahren. Da haben wir erst noch einen anderen Song gemacht, der es nie geschafft hat, veröffentlicht zu werden. Irgendwann zur Karteileiche wurde. Dann hat sich irgendwann nochmal ergeben und wir haben uns wieder in Berlin getroffen. Die beiden Jungs, die wohnen auch gar nicht in Berlin. Die wohnen beide in Deutschland, aber halt auch am komplett unterschiedlichen Enden von Deutschland wohnen die. Und da habe ich dann noch mit einem Kumpel von mir aus Österreich, der war dann auch mit in der Session dabei. Und zu viert haben wir dann diese SOS-Session gemacht und waren auch von Anfang an, das war auch witzig, weil wir haben auch, bevor die Session stattgefunden hat, kam schon so die erste Idee, worauf der ganze Song aufgebaut hat. Und zwar habe ich nämlich eine WhatsApp-Gruppe gegründet und habe die Jungs da reingemacht und habe die Gruppe Alarm genannt. Weil das war auch so, das war so diese Corona-Zeit und ich war dann so, ich habe so ein bisschen, die Stimme ist so ein bisschen, weiß ich nicht. Und das könnte vielleicht so langsam in Richtung Erkältung gehen. Und ich habe aber auch einen Corona-Test gemacht und der ist negativ. Aber ne, so, das war ja so absolut Zeit von absoluter Vorsicht. Und dann waren die Jungs so, nee, komm, ist alles cool, wenn ein Corona-Test negativ ist und so. Und dann lass trotzdem machen. So, und dann war das halt so der erste Impuls, so dieses Alarm. Und daraus ist dann irgendwann die Idee von SOS entstanden. Und dann, es war auch eine sehr stressige Session, weil ich kann mich noch erinnern, dass ich noch relativ schnell wieder da abhauen musste, weil ich meinen letzten Zug nach Hause kriegen musste. Das war noch sehr stressig. Also SOS war auf jeden Fall Thema des gesamten Tages.
Okay. Okay, und dann habt ihr ihn jetzt irgendwann wieder ausgegraben und fertiggestellt und gesagt, den hauen wir
mal. Naja, also der Song, ich habe ja gesagt, die zweite Strophe fand ich furchtbar, aber die fand ich von Anfang an furchtbar, aber wir hatten keine Zeit mehr, weil ich musste den letzten Zug kriegen. Und wie das dann halt so ist, man macht halt so viel als Musiker, ne? Also man trifft sich damit, man schreibt ja etliche Songs und die meisten werden noch nie veröffentlicht und dann kriegt man hier wieder einen Vorschlag, willst du mal mit dem arbeiten und wie wär's hier und bla, und du wirst an 100 Fronten geschickt, hast noch dazu deine Auftritte und man hat so viele Songs, ich habe auch heute noch viele Songs, wo ich denke, ach, die sind eigentlich stark, die haben eigentlich Potenzial und aber das und das und das stört mich und da müsste man sich noch mal ransetzen. Und das passiert so selten, man hat so selten die Zeit dafür, weil man hat auch immer diesen Kompromiss, man hat auch immer diese Chance, ihr könnt auch einfach was Neues schreiben so, und einfach ein komplett neues Kapitel aufmachen. Und das ist halt immer dieser dieses etwas fertigzustellen. Der erste kreative Prozess ist immer so leicht und so schön. Und dann wird es anstrengend. So. Das ist irgendwie, aber der Song hatte dieser Chorus und diese Kindlichkeit, also dieses kindische, es ist alles so langweilig und dieses mürrische und ich fand das so stark, weil das einfach so eine pure Emotion war und nicht irgendwie geschmückt oder verdeckt von irgendwelchen Erwachsenen. Das ist jetzt kein Goethe, was da jemand versucht hat, irgendwie aufzuschreiben, sondern das ist einfach so ein ganz nacktes, ehrliches, ich bin genervt und das fand ich so eine schöne Emotion und das hat mich seitdem immer so mitgerissen und meine Kinder, die haben das auch, also ich habe immer so kleine Kreativ-Tonis, es gibt ja die Tonibox für Kinder und da gibt es so Kreativ-Tonis, die kann man selber bespielen und da mache ich immer auch meine ganzen Demos drauf und so. Und das hören die oft zum Einschlafen. Und bei SOS, da sind die auch immer so extrem drauf abgegangen. Und das ist für mich auch immer so ein Faktor. Kinder, die haben halt so reine Seelen irgendwie. Die sind halt so komplett weltoffen. Und die sind halt einfach, die sagen dir ganz ehrlich und aufrichtig, was sie gut finden und was nicht. Und das hat die auch immer so mitgerissen. Und die haben auch ständig gefragt, wann kann ich das dann auch endlich mal über die Alexa hören? Und das ist halt auch immer so ein Ding für die. Und das hat mit Sicherheit auch eine Menge damit reingespielt, dass mich das auch noch mal so motiviert hat, das Ding noch mal anzugehen. Und ich denke, das hat einfach alles so ein Mosaik von verschiedenen Motivationspunkten, die es dann am Ende dazu gebracht haben, dass wir das als Single in diesem Jahr veröffentlicht haben.
Es gibt ja noch weitere Collaborations. Wobei, bevor ich da die Frage anschließe, muss ich noch kurz hinweisen, damit einmal ABBA genannt wird. Du hast ja mit SOS auch eine Koinzidenz Übereinstimmung mit einem der größten ABBA-Songs ihrer Karriere.
Ja.
So, das hinter und lassen. Du bist jetzt demnächst auch Support Act bei Tom Walker und Sam Tompkins.
Tom Walker war schon. Ich habe jetzt gerade.
Das war schon?
4, 5, warte, wir waren Köln, Hamburg, Berlin, München, Wien. Genau, 5.
Also 5 Sportshows. Cool.
Genau, habe ich bei Tom Walker gemacht und Sam Tompkins ist jetzt Ende des Monats. Ich glaube 25. und 26. Hamburg und Berlin.
Dann erzähl mal, wie es war im ersten Falle oder wie es dazu kam im zweiten Falle.
Also das ist halt Industrie einfach, ne? Also ich habe halt meine ganzen viele Leute haben da so super romantische Vorstellungen von. Ach, Tom Walker, Isaac hat den wahrscheinlich mal auf einem Songwriting-Camp oder
in einer
Veranstaltung habe ich den kennengelernt und dann haben wir uns so gut verstanden und dann hat der Isaac gefragt, ey, hast du nicht Lust, bei mir Support zu spielen? So war es auf gar keinen Fall. Und das ist wirklich sehr, sehr selten so. Das ist
aber halt war's denn gut? Darauf kommt
es ja. Es war super. Wir haben uns auch super verstanden. Also ich mag den super gerne. Das ist dann halt auch so busy alles und er muss sich auf seine Show vorbereiten, ich muss mich auf meine Show vorbereiten und so. Und wir haben uns super nett unterhalten, ein paar Mal auf jeden Fall. Und ich habe es sehr genossen auch an seiner Seite und ist ein wirklich sehr herzlicher Mensch von dem, was ich bislang über ihn erfahren durfte. Und das Publikum, was er mitbringt, also was der anzieht, das ist einfach so ein unfassbar dankbares Publikum. So. Also vielleicht ist es für mich jetzt auch einfach so eine andere Wahrnehmung, weil ich jetzt das ganze Jahr Festivals gespielt habe und da ist ja einfach ein gemischtes Publikum, die Fans von allem und von nichts sind und die halt auch wirklich, ich habe teilweise auf Bühnen gestanden, ich stand auf einer Bühne auf einem riesigen Festival, wo vor mir irgendwie DJ Rambazamba oder so und direkt nach mir war Moneyboy. Also es war halt einfach so komplett absurd und dementsprechend hast du da irgendwie nochmal musst du die Leute nochmal anders anfeuern, weil klar, es sind auch immer viele Fans bei sämtlichen Auftritten gewesen, aber bei sämtlichen Auftritten waren auch immer viele Leute, die noch nie was von mir gehört haben, weil die auch nie irgendwas mit dem ESC zu tun hatten. Du hast halt auch immer irgendwie, aber bei Tom Walker, der hat einfach Fans mitgebracht, die da nicht hingegangen sind, weil sie irgendwie ein Erlebnis haben wollten von ich will mal einen Promi sehen, oder weißt du so, sondern die sind da hingegangen, weil die Lust hatten auf Musik. Weil die einfach nur, also das ist das, was bei mir angekommen ist. Sie wollten einfach nur Musik hören. Das war der Grund, weswegen die da waren. Und ganz besonders habe ich das beim allerersten Auftritt in Köln gemerkt. Das war einfach, vielleicht war das einfach nur intensiver, weil es der erste Auftritt, den ich mit Tom Walker zusammen hatte. Das war einfach, sobald ich auf der Bühne stand und geredet habe, da war Smucksmäuschen. Also da waren, weiß ich nicht, 2000 Leute in dieser Halle und du konntest halt eine Stecknadel fallen lassen.
Krass.
Weil die waren so, die haben so aufgesaugt. Das war so der Wahnsinn. Und wenn du die aufgefordert hast, mitzusingen, dann haben die derartig laut mitgesungen. Und wenn du aber geredet hast, dann wollten die verdammt nochmal jedes Wort verstehen. So, und das war einfach, das hast du so selten. Und ich möchte jeden, der hier gerade zuguckt, falls ihr jemals auf ein Konzert geht, haltet euer Maul. Das ist so wichtig. Das ist so, so wichtig. Also macht mit und schreit, singt mit, was das Zeug hält. Aber wenn der Künstler redet und egal wie groß es ist, deswegen habe ich auch so das Empfinden, dass wenn du vor einer extrem großen Menge spielst, die Energie wird weniger. So, also du hast noch so bis 1500, 2000, vielleicht 3000, hast du eine unfassbare Energie, die du auf der Bühne erlebst. Aber so, wenn du so vor 20.000 Leuten spielst, viel weniger. Und ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber ich kann mir vorstellen, dass es unter anderem damit zu tun hat, dass die Leute, die sich in einem Publikum von 20.000 Leuten befinden, viel anonymer fühlen. Und sich denken, boah, das ist so eine riesige Anlage, das ist so laut, was der da macht. Ob ich mich jetzt mit meinem Nachbarn unterhalte oder nicht, das kriegt ja eh keiner mit. Ja. Aber das denken eben 1.000 Leute unter 20.000. Und dann merkst du das. Das ist einfach eine andere Atmosphäre. Ja. So, und ich glaube, also wie gesagt, ich meine das super herzlich und wirklich, versucht euch das mal, wenn ihr irgendwo auf einem Konzert seid, hört zu. Hört einfach zu. Das ist so viel wert.
Ja, und gerade für Support Acts ist es natürlich oft schwierig, dass, ne, wenn die Leute nicht wegen diesem Act da sind und dann irgendwie so den ganzen Support Act durchklatschen, noch an der Bar sich zuprosten und so.
Ja.
Das ist teilweise schon, ja, respektlos, kann man, glaube ich, dann sagen.
Kann aber auch umgekehrt sein. Also ich war mal bei Cascada vor Kylie Minogue und da haben wir Cascada fast mehr gefeiert als Kylie. Also, mal so, mal so. Aber jetzt, ja, falls sich noch jemand sehen will, also die Konzerte mit Sam Tompkins, die kommen aber noch, ne?
Genau, die sind jetzt und in Hamburg und Berlin.
Ja, und was ich noch fragen wollte, weil du hast gerade gesagt, die Größe der Menge macht was aus, aber manchmal macht ja auch die Location an sich was aus und du darfst ja dieses Jahr auch noch in der Elbphilharmonie spielen, was ja, glaube ich, auch sehr besonders ist, könnte ich mir vorstellen. Ja. Hast du da schon mal gespielt? Oder?
Ich bin noch nie in der Elbphilharmonie gewesen. Ich bin da super, okay. Ich freue mich da so dermaßen drauf, weil ich stelle mir das so ähnlich vor wie, ich war ja auch in Lübeck, in der Muck.
Ah,
und da haben wir auch diese Orchesterversion von Always on the Run haben wir da gemacht. Und das war ein ganzes Konzert, was wir da gespielt haben. Da haben wir nicht nur Always on the Run gemacht, sondern da waren noch andere Künstler und Künstlerinnen, unter anderem, die dann so Walt Disney Songs vorgetragen haben, auch eben immer mit dem Chor, mit dem Orchester und auch einige so allseits bekannte Kirchenlieder. Und das war halt einfach so ein Mixkonzert und ich hatte auch meinen Slot und ich habe, glaube ich, insgesamt 5 Songs oder so habe ich dort gespielt oder gesungen. Und das war schon einfach so wahnsinnig schön. Also das kann man sich auch kaum vorstellen, was da auch einfach für eine Atmosphäre herrscht. Und ich versuche immer möglichst ohne Erwartungen auf Bühnen zu gehen. Aber ich denke, so eine leichte Erwartungshaltung kann ich mir hier erlauben.
Ja, wir haben es jetzt noch gar nicht ausführlich gesagt, deswegen, ich will noch einmal sagen, also es ist von der 20.12. von der Michael-Stich-Stiftung Voices for Children und unter anderem, also du bist nicht der Einzige mit ESC-Bezug, Max Mutzke ist auch dabei,
ja.
Den du ja auch kennst,
ja.
aus diesem Jahr. Florian Künstler, der sich schon mal beworben hat für den ESC, ist auch dabei.
Der hat sich schon mal beworben für den ESC? Das wusste ich gar nicht.
Ja, genau. Der wollte damals, als dieses, als das TikTok-Voting war, wann war das denn? Vorletztes Jahr oder so? Genau.
Okay.
Sich mit
und der Song, der Song ist auch total viral gegangen.
Also, ja, voll.
Genau.
Florian Künstler, den kenne ich noch von, ich habe den damals in Schneverdingen kennengelernt. In einem Aquarium-Shop, witzigerweise.
Naja, never mind. Wo man sich halt so kennenlernt.
Ja.
was ist ein Aquarium-Shop?
Naja, da kann man alles für Fische und Aquarien. Also
auch Fische kaufen.
Genauso, wie man sich das vorstellt, ja. Ist halt,
ich hatte früher mal ein Aquarium. Das war eine schöne Zeit.
Ja, ich habe leider auch.
Von 12 bis 15 ungefähr.
Uhr oder?
3 Stunden haben die Fische überlebt. Ja.
Also, ja. Lebensjahre. 3 Lebensjahre. Ja. Also vielleicht wollen deine Jungs auch nochmal ein Aquarium haben.
Förder das Projekt. Ja, ich finde Aquarien finde ich so schön. Ich liebe Aquarien. Ich bin da immer.
Besser als Fernsehen.
Ich habe selber leider keins, nicht mehr. Aber jedes Mal, wenn ich liebe das, wenn ich so, ich bin zum Beispiel oft, ich miete oft Autos und bei der Autovermietung bei mir lokal, wo ich immer hinfahre, da hast du dann manchmal auch kurze Wartezeiten, die haben auch so ein Aquarium bei sich im Warteraum und das ist immer so, das ist so dieses wie Lagerfeuer angucken oder wie wenn du unterm Baum liegst und dir die Äste anguckst, wie die im Wind wehen, einfach so dieses unkontrollierte, unvorhersehbare, da ein Bläschen und jetzt der Fisch schwimmt in die Richtung, auf einmal schwimmt er in eine andere Richtung. Das ist einfach so dieses, das beruhigt meine Synapsen derartig, das ist so schön.
Isaac, keine 300 Meter Luftlinie von der Elbphilharmonie in Hamburg gibt es einen Portugiesen, der heißt Porto. Die haben ein riesiges Aquarium, da sind Talare drin. Und für alle anderen, wer sich ein Aquarium anschaffen möchte, guck mal, diese Visitenkarte.
Was?
Die trage ich schon seit vielen Jahren mit mir rum, weil das ist... das war wie ein Zoobesuch. Also das ist in meiner Heimatstadt Dorsten, die zum Ruhrpott gehört. Da war ich nach, also 40 Jahren, nachdem ich kein Aquarium hatte, war mit meiner Mutter und wir haben da 2 Stunden verbracht und haben uns so, die haben unten im Keller einen riesigen Verkaufsbereich, wo die nur Fische verkaufen. Mhm. Also wirklich Fische aus 5 Kontinenten. Ne? Also Zierfischwelten in Dorsten. So, dann hab ich gleich 2 Aquaristik-Tipps angeschlossen.
Stark.
Das war jetzt unbegeistert. Benni, ich nehme mich jetzt zurück.
Ja, wir sind ja schon fast bei 1,15 und ich will so langsam die Schlussrunde einläuten, damit Isaac heute Abend auch noch was anderes machen kann, als nur mit uns zu quatschen. Hab aber noch so 1, 2 Fragen auf dem Zettel, 2, um genau zu sein. Die erste wäre, kam gerade hier in den Kommentaren. Isaac, es gibt ein Foto, auf dem du zu sehen bist, zusammen mit Piane, der ja demnächst Deutschland beim Junior ESC vertritt. Wusstest du, als ihr das Foto gemacht habt, dass er der Junior ESC-Kandidat ist oder ist er inkognito als Fan aufgetreten? Und wenn du wusstest, wer er ist, habt ihr euch auch über den Wettbewerb ausgetauscht? Hast du ihm was mitgegeben oder wie war das so?
Also zum Zeitpunkt des Fotos war es mir noch nicht klar, aber ich habe es ganz, also wenige Stunden danach habe ich es herausgefunden, dass er der ist. Auf jeden Fall. Okay.
Das fand ich ganz lustig, dass es sozusagen ein Foto gibt des diesjährigen ESC-Teilnehmers mit dem diesjährigen Junior-ESC-Teilnehmer.
Ja, der kommt auch ganz bei mir aus der Nähe. Der wohnt irgendwie, ich glaube, der wohnt 20, 30 Minuten von mir entfernt.
Ah, okay.
Im Auto. Cool. Also irgendwo hier die Ecke kommt er. Deswegen war der auch in Bad Oeynhausen. Bad Oeynhausen ist ja auch ganz bei mir in der Nähe. Ich habe auch eine Zeit lang in Bad Oeynhausen gewohnt. Mhm. Da sind wir auf dem größten Festival, was sie jedes Jahr haben und ist auch. Also tatsächlich für Oeynhausener Verhältnisse riesig, das Parklichter-Festival. Und weil der halt da so lokal ist, ist er da eben, der ist da zu Gast gewesen, zusammen auf der Bühne mit Alvaro Soler. Soler, keine Ahnung, ich bin kein Spanier, ich entschuldige mich. Espanol, Friends. Aber
der könnte sich jetzt auch mal bei Stefan Raab bewerben, finde ich.
Alvaro? Mhm. Ja, aber könnte auch für Spanien machen, oder? Also jeder, der da irgendwie die Chance hat, machen wir uns nichts vor, würde ich empfehlen. Also Spanien mit dem gleichen Song hat wahrscheinlich bessere Chancen als Deutschland. Er sitzt an der Quelle, I'm just saying.
Genau, Peter, du hast jetzt gerade schon fast übergeleitet zu meiner letzten Frage, denn Isaac, mich würde noch interessieren, hast du denn jetzt in der letzten Woche so ein bisschen verfolgt, was mit dem deutschen Vorentscheid passiert? An Stefan Raab konnte man ja fast medial nicht vorbeikommen. Wie ist da so deine Einschätzung, dass Stefan Raab, der uns Lena, Roman Lob und Max Mutzke beschert hat, unter anderem, wieder zurück ist? Was denkst du darüber?
Also in erster Linie habe ich gedacht, Gott sei Dank war ich dieses Jahr dran. Was jetzt aber nicht damit zu tun hat, dass ich, also ich will jetzt Stefan Raab nicht blamen oder so, aber meine Einschätzung bei Stefan Raab ist, dass er ein absoluter, ja, schon Visionär ist. Und dass er schon eine Idee in seinem Kopf hat und da sehr fest, sehr doll dran fest und ein Produkt erschaffen will und seine Idee davon hat. Und seine Ideen funktionieren, haben oft sehr gut funktioniert. Und das wissen wir alle. Ich glaube nur nicht, dass ich damit funktioniert hätte. Also ich glaube, da mein Anspruch an mich selbst der absoluten Authentizität wäre, glaube ich, in Stefan Raabs Anwesenheit so in dem Ausmaß nicht möglich gewesen. Und ich weiß nicht, ob das für mich so funktioniert hätte. Oder ob wir uns, also ich hätte mir schon vorstellen können, dass wir uns in die Haare gekriegt hätten, beziehungsweise ich gar nicht die Möglichkeit bekommen hätte, beim ESC aufzutreten. Aber es kann auch sein, dass ich mich irre. Das ist nur meine laienhafte. Ich habe ja auch Stefan Raab nie kennengelernt. Ich weiß nicht, was das für ein Mensch ist, wie der so tickt. Genau. Also ich wünsche ihm alles Gute.
Das machen wir sowieso alle. Nee, aber also ich finde es ganz interessant, dass so deine Einschätzung jetzt ist, weil wir genau darüber auch beim ESC Kompakt Live letzte Woche gesprochen haben, dass wir das Gefühl haben, dass es so ein bisschen im Unklaren bleibt, richtet sich die ganze Show jetzt eigentlich an Newcomer und es soll wirklich eher so castingmäßig sein, wir suchen eine neue Lena, oder ist es, man kann sich ja auch mit einem Song bewerben und als etablierter Künstler, aber wie ist es dann, wenn irgendwie Casting-Leute, die ihre Personality zeigen sollen, gegen Leute, die mit einem eigenen Song kommen, antreten? Also wie soll das in der Show funktionieren? Das ist uns auch noch ein bisschen schleierhaft und interessant, dass du das jetzt genauso empfindest.
So. Was ich mich auch frage, also ich kann halt immer nur so aus meiner Perspektive berichten, so, aber ich weiß halt von mir, Stefan Raab hat mich früher sehr abgeholt. Ich habe generell nie viel Fernsehen geguckt, aber wenn ich mal irgendwie in einem Hotelzimmer war oder irgendwo mal, war vor allem TV Total das, was ich mir wirklich gerne angeguckt habe, weil auch einfach, das hat einfach in jeglicher Richtung so gut funktioniert, auch für mich, das hat mich total, hat mich immer total in seinen Bann gezogen. Und ich habe bei mir persönlich einfach festgestellt, dass das jetzt nicht mehr der Fall ist. Dass das einfach, ich weiß nicht, ob ich mich in der Hinsicht verändert habe oder ob er sich verändert hat. Ich kann es nicht genau sagen. Es hat einfach nicht mehr.
Die Welt hat sich auch ein bisschen verändert.
Die Welt hat sich auch einfach verändert. Und ich habe eine Befürchtung, also eine kleine Befürchtung. Oder ich weiß nicht, wie viel Gewicht ich dem verleihen soll. Aber ich könnte mir unter Umständen schon vorstellen, dass sein Geist, seine Art oder seine, wie soll ich das sagen? Ihr wisst, was ich meine. Dass das einfach nicht mehr den Impact auf die Welt hat, was es vielleicht vor 10 Jahren gehabt hätte.
Ja, Spannend, wir werden es dann nächstes Jahr erleben oder schon in den, ja, also in den nächsten Monaten. Aber eine wichtige Frage, die uns auch gestellt wurde, ich lese aber aus deinen Worten, dass Raab Entertainment jetzt noch nicht bei dir angerufen hat und dich als Pausenact für das Finale gebucht hat. Ist das richtig?
Nö, bisher nicht, nee.
Okay, aber das muss natürlich noch passieren, definitiv.
Genau, Benni, das wären sogar meine Schlussworte gewesen. Ja. Weil es hören hier ja auch immer die Verantwortlichen von den beteiligten Playern, nicht alle live, aber im Nachgang alle zu, was wir so sagen. Also da können wir nur RTL, Raab Entertainment und den NDR auffordern. Bitte, liebe Leute, würdigt den ESC für seinen Markenkern, für das, was er ist. Und schafft, genau, Benni zeigt schon auf, und schafft in den Intervallpausen unmittelbare ESC-Emotionen. Das heißt, ladet die Künstler ein, die für Deutschland, und zwar, das abstrahiere ich jetzt von einem großartigen 12. Platz, die für Deutschland beim ESC dabei waren, weil einmal ESC ist immer ESC. Na, und das sage ich ja dann an solchen Stellen immer gerne. Also Isaac, egal wie du abgeschnitten hättest in der Bubble, bleibst du ein Star, weil das ist das Tolle an, auch an, finde ich, an der Community, dass tatsächlich auch es auf Platzierung oder Abschneiden gar nicht ankommt, sondern wirklich nur auf die gemeinsame Liebe zur Musik.
Ja, boah, das hast du super schön gesagt.
Das sind wirklich schöne, ja, Schlussworte, Peter. Das heißt, Isaac, entlassen wir dich auch. Vielen Dank, dass du dir so viel Zeit wieder genommen hast. Ich glaube, beim letzten Mal haben wir auch schon so lange gequatscht. Alles Gute für die... Ach so, ich wollte vorhin noch eine wichtige Frage stellen. Die habe ich jetzt tatsächlich vergessen. Nämlich, du hast gesagt, du hast so ein paar Songideen, halbfertige Songs irgendwo rumliegen. Das hat mir Hoffnung gemacht, dass vielleicht demnächst ja auch noch mehr von dir kommt, nach den 3 Singles, die jetzt gekommen sind, nach Always on the Run, dass da vielleicht noch mehr ansteht irgendwann irgendwie.
Ja, also definitiv. Wir haben so ein, wir machen ständig Pläne und wir versuchen die so gut es geht durchzusetzen. Es ist halt also bei mir ist es schwierig. Ich bin halt wirklich jemand, wir haben jetzt zum Beispiel vorgehabt, jetzt noch in diesem Jahr noch mindestens 2 weitere Nummern rauszubringen. Aber ich bin halt dann auch so, wenn eine Nummer nicht so wird, wie ich sie mir vorgestellt habe, dann müssen wir verschieben. Dann werden wir nicht auf Teufel komm raus veröffentlichen, weil am Ende ist es mein Lebenswerk. Und auch wenn es vielleicht ein Label nicht so gefällt, dass das jetzt alles so lange dauert und dass wir dann noch eine Runde drehen müssen und so, ist es letztlich hier mein Werk, was wir hier machen. Und was aber auf jeden Fall feststeht, und da freue ich mich so absurd drauf, ist eine EP, die im nächsten Jahr rauskommen wird. Und ich weiß noch nicht mal, wie viele Songs darauf kommen werden. Also das ist so ein bisschen...
aber sie kommt.
sie kommt definitiv. Und das wird eine EP, die wo wir einfach wirklich... Das ist... ganz, ganz anders als jetzt zum Beispiel die Kollaboration mit Unknown Brain, wird das komplett organisch und super minimalistisch und fast pur, also im Prinzip teilweise fast nur Klavier und Stimme oder Gitarre und Stimme und wow, wirklich einfach das Herz des nerdigen Musikers mit all seinen knatschigen Nebengeräuschen, wahrscheinlich viel Klavierhocker, Geknatsche, und ich freue mich da so absurd drauf. Und ich habe viele Songs im Auge, die ich dafür mit quasi, wo ich ein Augenmerk drauf habe, die ich mir auf die Platte vorstellen könnte. Ich weiß nicht, ob es alle drauf schaffen werden, ob die demnach dann auch so zusammenpassen, dass das quasi... Das soll ja auch nicht nur eine Anreihung von verschiedenen Singles sein, sondern es soll ja auch irgendwie als Paket eine Geschichte erzählen und sowohl von den Stories als auch einfach von dem Klangbild und von dem, was es transportiert, soll es ja auch irgendwie wie auf einem Mini-Album quasi einfach eine Verbindung zeigen. Und da sind wir gerade dran und ich freue mich. Ich habe noch keine Ahnung, wie das... Aber das ist ja das Schöne an der Kreativität, dass man sich so auf etwas freut, ohne zu wissen, was das überhaupt sein wird. Und genau, die kommt im Frühjahr nächsten Jahres, kommt eine EP raus. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das eines der stärksten Werke sein wird, die ich bis dato der Welt gezeigt haben werde.
Also in den Kommentaren wird dir noch empfohlen, unbedingt The Code als Cover da drauf zu nehmen.
Ja, das würde halt wieder gar nicht da reinpassen, weil das halt alles sehr, ja, never mind. Aber ja.
Aber es ist eine Inspiration von deinen größten Fans.
Ja, genau. Isaac, wir freuen uns drauf und auf alles, das kommt. Wie gesagt, nochmal danke für deine Zeit und
jetzt
dir noch einen schönen Abend. Peter, dir noch einen schönen Abend. Danke wieder für die großartige Unterstützung. Danke an unsere Partner Katjes und Visit Malta und danke an alle, die fleißig mitkommentiert und geguckt haben. Hört auf jeden Fall in SOS rein, das haben wir schon besprochen, und in alles, was dann sonst noch so kommt. Und genau, wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ich danke euch. Macht's gut. Bis dann.